Hallo, wir sind wieder hier mit dem Kulturpuls-Podcast der Kubi Academy. In diesem Podcast spreche ich mit Tamina Müller vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz und wir sprechen natürlich über ihr Referat, die kulturelle Bildung. Also hört rein, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Wunderbar, ich freue mich auf eine neue Folge des Kulturpuls-Podcasts und heute habe ich Tamina Müller zu Gast. Tamina Müller ist seit 2 Monaten, glaube ich, frisch Referatsleiterin für kulturelle Bildung, Soziokultur und Transformation, heißt das, beim Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz. Du warst vorher Projektleiterin für die Kulturentwicklungsplanung in Rheinland-Pfalz und deswegen sind wir auch 2 Jahre lang ganz eng miteinander gewesen und es ist super, dass du heute hier auch für den Kulturpuls-Podcast natürlich in deiner Funktion als Referatsleitung für die kulturelle Bildung mit dabei bist und wir haben uns heute vorgenommen, das Thema auch der Förderung für die kulturelle Bildung, Förderstrukturen mal in den Blick zu nehmen. Hallo Tamina.
Genau, ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja vieles gemeinsam. Beide Kunsthistorikerin bist du auch. Du hast am Museum gearbeitet als Kunstvermittlerin und warst auch mal eine Zeit lang, das finde ich auch ganz spannend, bei einem Unternehmen, was sich mit Zukunftsperspektiven für das Land beschäftigt hat. Deswegen vielleicht auch Transformation. Mal gucken, ob wir uns auch das Thema Transformation noch mal ein bisschen zwischen den Zeilen vornehmen können, weil es gibt vieles, was es wahrscheinlich zu transformieren gilt. Aber wir fangen wie immer an mit meinem kleinen Ping-Pong. Und da machen wir das wie bewährt. Ich sag dir einen Begriff und du schmeißt mir einen anderen Begriff, den du dazu assoziierst, zurück. Förderung.
Dinge ermöglichen.
Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Gemeinschaft. Zusammenhalt.
Überblick.
Vielfalt.
Kultur.
Weltanschauung, Kreativität, Arbeit, Freizeit, alles.
Super, das ganze Paket.
Genau.
Zugehörigkeit?
Identität, aber auch Grenzen in einer gewissen Art und Weise.
Entwicklung?
Entwicklung, dynamisch und auch, wie nennt man das, dass man veränderungsbereit sein muss.
Verwaltung.
Oh, Bürokratie.
Bürokratieabbau.
Genau, noch besser.
Planung.
Koordination und Realisierung.
Ist ja dein täglich Brot. Netzwerk.
Ressource, Kommunikation und Interaktion.
Und last but not least, Hoffnung.
Optimismus.
Super. Und die Hoffnungsmaschine, die mag ich ja auch immer sehr gerne. Die verlinke ich auch nochmal hier unten rein. Toll, das hat schon gut funktioniert. Du hast mir ein paar mehr Begriffe spendiert sogar noch, dass diese Wortwolke wächst. Und ich finde das immer ganz schön, dass man so ein bisschen anhand solcher Assoziationen auch sehen kann, was ist wichtig, was treibt auch uns um in diesem Thema. Es ist ja ein Thema, was, weiß ich nicht, gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig geworden ist. Und du hast natürlich eine wahnsinnig verantwortungsvolle Position. Da sprechen wir gleich drüber. Aber auch für dich die Anfangsfrage. Was liegt denn ganz oben auf deinem Schreibtisch?
Das ist witzig, dass du das gerade fragst. Es sind tatsächlich zwei Themen der kulturellen Bildung. Wie sollte es anders sein? Ich bin Jurymitglied, quasi qua Amt, einmal bei einer Preis für kulturelle Bildung in Rheinland-Pfalz, der durch die Lotto-Stiftung vergeben wird. Das ist das Kultding. Und da habe ich die letzten Tage jetzt die Anträge gelesen, die eingegangen sind. Und da sind ganz wunderbare Projekte dabei gewesen. Das war super spannend, da mal einen Einblick zu bekommen, wen es in Rheinland-Pfalz alles gibt und was dort alles für kulturelle Bildung passiert. Und auch was alles Unterschiedliches in Angriff genommen wird, also mit dem Schwerpunkt Partizipation oder kulturelle Teilhabe. Das ist ja enorm vielfältig, wenn man über dieses Thema spricht. Und das zweite Thema, das auf meinem Schreibtisch liegt, ist auch ein Wettbewerb, nämlich in der Jugendleseförderung beziehungsweise in der Schreibförderung. Das ist auch ein Programm, das vom Ministerium für Kultur in Rheinland-Pfalz aufgelegt wird, nämlich die sogenannte Durchschrift. Und da geht es darum, dass Jugendliche zwischen, ich glaube, es ist 13 und 23 Jahre, sich mit einem Kurztext, einer Short Story bewerben können und dann am Schluss die Teilnahme zu einem Bookcamp gewinnen können, das von professionellen AutorInnen geleitet wird. Und
Ach, wie
da sind
toll.
auch 63 Texte eingegangen, die ich jetzt lesen darf und bewerten darf.
Ja, das sind die zukünftigen AutorInnen, ne? Die man da fördert. Ja, das ist, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn du dann sowas liest, machst du dann mit Stift Anmerkungen oder bappst du Post-its dran? Ist ja wahrscheinlich schwierig, da auch so eine Masse irgendwie, ne, im Überblick zu haben.
Ja, also jetzt bei der Preisverleihung Kultding gab es Kriterien, nach denen bewertet werden soll. Und da habe ich mir quasi immer direkt Kreuze gemacht und dann quasi
Das Prassende.
vergeben, was passt und was nicht. Und habe daraus dann immer kurze Bewertungstexte geschrieben für mich, um damit auch gut in die Diskussion gehen zu können. Da sind ja noch andere Leute dabei, die dann ihre Perspektive einbringen und wo dann am Ende darüber entschieden wird, wer quasi die drei Gewinner sind oder die drei Gewinnenden. Und bei der Durchschrift ist es tatsächlich noch eine kleine Herausforderung, da ich das jetzt ja auch zum ersten Mal mache und 63 Texte sind auch erstmal eine ganz schöne Hausnummer. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich lese das am Computer und markiere und finde das aber jetzt doch in der Praxis ein bisschen sperrig und muss, glaube ich, den Weg gehen, um auszudrücken und dann doch direkt Anmerkungen zu schreiben. Das ist doch irgendwie noch griffiger.
Ja, also bei so literarischen Dingen stelle ich mir auch ganz schwierig vor, ne? Weil du musst ja jedes Mal in auch eine neue Story eintauchen und wahrscheinlich gibt es dann auch so Dinge, wo du denkst, da habe ich das schon mal gelesen, so ähnlich. Ist die Frage, ob das immer alles völlig neue Ansätze sind. Aber man muss wahrscheinlich dann an den Kern ran, ne? Und sich genau überlegen, was ist da wirklich auch an neuen Gedanken drin. Aber super spannend. Ich meine, wir sind ja da direkt auch schon in medias res gegangen, nämlich in unsere Frage rein, wie geht das mit den Strukturen für die Förderung auch kultureller Bildung? Und da sind Preise und Wettbewerbe, glaube ich, ein ganz gutes Tool, ne, mit dem, was geht, oder?
Ich glaube auch, also gerade, ich kann jetzt natürlich viel aus der Rheinland-Pfalz-Perspektive berichten, weil ich ja dort im Ministerium angedockt bin. Und gerade was die kulturelle Bildung angeht, passiert das viel über Preise. Wir haben gerade in der Leseförderung, die ist bei uns in der kulturellen Bildung im außerschulischen Bereich ganz stark, mehrere Preise. Also wir haben den Wettbewerb der Durchschrift, dann haben wir die Goldene Lesli, wo es wirklich um Leseförderung geht. Und Sommerleseveranstaltung mit Bücherquiz, wo Jugendliche dann auch was gewinnen können und wo sie eben animiert werden, zu lesen und in Büchern zu stöbern. Es wird ab nächsten Jahr eine Preisverleihung für Buchhandlungen geben, die sich dezidiert mit der Förderung für Lesen von Jugendlichen einsetzen. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Projekt. Und ja, das sind so im Groben erstmal wichtige Preise, um junge Leute auch zu animieren, mitzumachen, weil wenn die auch einen Mehrwert davon haben, dann ist das, glaube ich, auch was Wichtiges, dass die auch ja quasi selbst den Selbstzweck finden und sehen und merken, sie können auch richtig was bewegen und ihre Texte oder ihr Lesen wird auch angenommen und belohnt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Säule. Und dann gibt es natürlich auch die klassische Förderung, wobei da das natürlich sehr eng gekoppelt ist mit der Soziokultur. Also ich glaube, Soziokultur und kulturelle Bildung sind nur schwierig voneinander zu trennen.
Ja, ich habe gerade auch noch mal irgendwo was gelesen. Da gibt es auch Programme, die KünstlerInnen tatsächlich in die Lage versetzen, dass sie eben auch überlegen können, wie können sie in der Soziokultur auch etwas bewirken, wie können sie da arbeiten. Ich höre immer, dass da natürlich manchmal so ein bisschen Vorbehalt auch besteht, ne, von wirklich KünstlerInnen, die da eine Karriere sich vorstellen im Kult, Kunst, in der Kunst, im Kunstmarkt, ne, die dann sagen, ah, nee, ne, das ist eine Abwertung, aber eigentlich stimmt das ja gar nicht, ne? Also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Auftrag, den man auch da fördern
Erfüllen muss und
sollte.
fördern sollte, ja, definitiv. Wobei, wir haben jetzt zum Beispiel auch den Fokus auf den ländlichen Raum gesetzt, weil in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz muss man auch einfach gucken, dass da der Länd oder die ländlichen Räume nicht vernachlässigt werden und dass da eben auch ganz viel kulturelles Leben stattfindet. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch ein Strukturförderprogramm, das sich speziell an die freie Szene und somit auch Soziokultur sehr stark richtet, wo man eben in drei unterschiedlichen Schwerpunkten gefördert werden kann. Einmal wirklich in Maßnahmen, die die Struktur angehen, also in Ausstattung oder in Standsetzungsmaßnahmen, in kleinere, dann in Maßnahmen der Professionalisierung, also das können Weiterbildungs-Coachingsmaßnahmen sein, oder dann eben in ja, Maßnahmen für die inhaltliche Weiterentwicklung, Konzeptförderung hin zu dritten Räumen, Orten, und solche Dinge, genau.
Ja, wie wichtig findest du das denn generell? Also natürlich, ne, wir brauchen nicht groß uns da drum rumzuwinden. Es ist so, die Kassen werden immer knapper und große Förderprogramme, wie sie jetzt in den letzten Jahren doch deutlich auch vorhanden waren, sind auch zurückgefahren. Also das wird schon alles schwierig. Aber du hast jetzt gerade so Sachen genannt wie Coaching, ja, oder auch eben Einbindung in vielleicht solche Projekte wie dritte Orte oder dritte Räume. Wie wichtig siehst du das, dass eben natürlich braucht man Geld? Es ist ja immer auch wieder die Szene sagt, ja, gebt uns das Geld, das andere, das funktioniert dann schon ohne Probleme. Aber vielleicht aus deiner Sicht, welche Strukturen sind nochmal wichtig? Also gerade wenn du sowas wie Coaching nennst, um vielleicht auch, ja, wenn man das so flächendeckend überblickt, ein ganzes Land, ja, und ländlicher Raum, nochmal wieder eine andere Herausforderung ist ja bei euch in Rheinland-Pfalz ein ganz wesentlicher Faktor. Was geht da über Geld hinaus noch irgendwie in den Topf der Strukturen für Förderung?
Genau, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Vorstellung hat, was der ländliche Raum ist, wie das Zusammenspiel mit den Städten ist und was es gibt und dass man guckt, wie auch Vernetzung stattfinden kann. Also ich glaube, gerade Vernetzung oder Netzwerke sind eine enorm wichtige Ressource, weil man kann sich hier zusammenschließen, man kann Synergieeffekte erzeugen, man kann sich gegenseitig unterstützen. Man kann gegenseitig von den Ressourcen vielleicht sogar profitieren. Also ich glaube, das wird für die Zukunft ein enorm wichtiger Faktor sein. Und Bildungs- und Coachingsmaßnahmen sowieso, gerade gerade wenn wir uns auch über Generationenwandel oder Gewinnung von anderen Zielgruppen im Publikum unterhalten müssen, dann muss man, glaube ich, auch bereit sein, sich selbst zu verändern und was zu bewegen.
Ja, was natürlich uns wieder an unser gemeinsames Projekt, weil das darf ich auch sagen, dass Tamina ja netterweise sich bereit erklärt hat, in unseren noch zu startenden Beirat für die Kubi Academy zu kommen, weil genau das uns ja irgendwie auch vereint, dass man sich überlegt, was braucht es denn eben auch noch für die Zukunft, welche Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung und da ist das Netzwerken, das Voneinanderlernen ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, weil das ist, haben wir ja auch während der ganzen CAP-Zeit gemerkt, dass es immer wieder sehr ein wirklich ein wesentlicher Faktor war, dass die Leute einfach zusammengekommen sind und sich gegenseitig erzählen konnten, wir machen es so und was ist bei euch und diese Dinge sind wahnsinnig wichtig.
Ja, ich glaube, da sind total tolle Learnings entstanden, nicht nur für die Beteiligten, auch tatsächlich für mich persönlich. Also wir hatten ja auch inklusive Veranstaltungen und da habe ich Dinge gelernt, die man beachten sollte, wie dass Inklusion nicht zum Beispiel nur die Barrierefreiheit ist, sondern dass es auch darum geht, dass man mit der Technik richtig ausgestattet ist oder welche Vorbereitungen da alles dahinter stecken. Und das war für mich auch so ein Aha-Effekt und ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Ich glaube, dadurch hat sich richtig was in Gang gesetzt und das passiert eben durch den Austausch und die Interaktion.
Ja, und bis zum gewissen Grad, also du bist ja, glaube ich, ziemlich viel auch unterwegs, ne? Du triffst Leute und wirst auch eingeladen. Das ist wahrscheinlich immer so eine zweischneidige Sache, ne? Weil das setzt dich dann wieder in den Stress, dass du Dinge, die oben auf dem Schreibtisch liegen, dann
genau, die bleiben
muss.
Erst mal liegen. Aber prinzipiell ist es immer toll, wenn man die Leute eben vor Ort kennenlernt und auch sieht, wie die arbeiten und welche Strukturen die eben haben, weil auch da ist nicht alles gleich. Also auch, wie ist die Erreichbarkeit? Wie kommt man überhaupt hin? Kann ich mit dem Zug hinfahren? Muss ich mir einen Dienstwagen organisieren? Das geht natürlich bei mir quasi in dieser Arbeitssituation los, aber das geht ja dem Publikum genauso. Und ja. Auch, wie ist die Ausstattung? Wie sind die ehrenamtlich geführt? Weil in Rheinland-Pfalz ist ja wirklich enorm viel auf einer großen ehrenamtlichen Basis. Ich würde mal behaupten, vielleicht sogar mehr als in anderen Bundesländern. Also da fließt wirklich sehr viel Engagement in die Kulturarbeit. Und das ist natürlich auch immer spannend zu sehen, was steckt denn quasi da dahinter? Wie sind die einzelnen Einrichtungen, Initiativen, Vereine aufgestellt? Da trifft man manchmal auf richtige Schätze, wo man es vielleicht auch gar nicht erwarten würde.
Mhm. Und du hast eben erwähnt, das Strukturförderprogramm, was ihr macht, dass ja eben genau solche Dinge auch nochmal, also da, wenn ich das richtig erinnere, gibt es eben auch die Möglichkeit vom Ehrenamt zum Hauptamt, ne, solche Dinge zu unterstützen, das gehört ja auch mit rein. Natürlich ist das wieder hinterlegt, auch mit der Frage, wird das dann bezahlt und Kohle muss immer am Ende dann doch für das ein oder andere her. Aber das ist ja auch ganz spannend, ja, zu überlegen, was sind da die Stellschrauben und das Wichtige, was da dann eben auch noch mehr gibt als nur das Geld, ne?
Ja, aber ich glaube, das haben wir in Rheinland-Pfalz auch entdeckt. Gerade wenn du sagst, Ehrenamt durch Hauptamt unterstützen, da haben wir das Programm Zukunft durch Kultur, wo es eben genau darum geht, wie man es schaffen kann, ehrenamtliche Strukturen durch Hauptamt zu unterstützen. In dem Fall fördern wir mit 50% der Gesamtfinanzierung das Leitungspersonal von Einrichtungen und Initiativen, damit die eben auch sich zukunftsfähig aufstellen können, zum Beispiel einen Generationenwandel schaffen können oder einfach richtig was bewegen können und Transformationsprozesse in Gang setzen können.
Genau, das ist der Teil deines Referats, Transformation. Das ist natürlich spannend, wenn das so mehr oder weniger in der Beschreibung deines Referats angelegt ist. Und genau solche Dinge sind damit gemeint, oder?
Richtig, ganz genau. Damit ist vor allem quasi der Generationenwandel und Change Management Prozesse gemeint und die knüpfen sich da ja wunderbar an. Aber natürlich auch ein bisschen noch mit Hinblick auf die Kulturentwicklungsplanung, weil wenn wir sagen, wir wollen die Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz nachhaltig fördern und stärken und das eben über die Kulturentwicklungsplanung, dann stoßen wir damit ja auch sehr viele Transformationsprozesse an und auch für uns selbst.
Ja, und Transformation ist immer auch ja, in so Phasen, ne, ist wahrscheinlich teilweise auch anstrengend und es gibt dann wahrscheinlich auch immer wieder so Situationen, wo dann irgendwie alle müde sind, jetzt überhaupt in der gesamten Stimmung. Also wir sind, glaube ich, uns jetzt sehr einig darüber, was eben Förderungen und Förderstrukturen leisten können. Aber wenn wir jetzt mal einen Blick nehmen auf die Landschaft beziehungsweise auf das, was ja eigentlich das Wichtige ist, nämlich die AkteurInnen, ja, was kannst du sagen? Wie ist, also ich habe das immer so wahrgenommen, dass in Rheinland-Pfalz auch die Soziokulturszene sehr stark ist, dass es eigentlich so die Kulturszene, die freie Szene sehr geprägt ist. Auch die kulturelle Bildung, ne? Ihr habt ja da auch eine Servicestelle, die ist auch sehr gut da unterwegs. Was kannst du vielleicht so ganz generell sagen über die Situation? Wie geht es den AkteurInnen? Wo siehst du eben auch genau da Dinge? Mensch, da müssten sie unterstützt werden. Das sind Sachen, da brauchen die. Also du hast jetzt schon genannt, das Hauptamt ist eine wichtige Sache. Ja, also das, klar, Kultur wird nie ohne Ehrenamt existieren können, glaube ich. Ne? Es ist ja zum Teil auch ein schönes Konzept. Ich meine, müssen wir uns eh mal darüber Gedanken machen, wie das alles wird, wenn unsere beruflichen Sachen irgendwann, weiß ich nicht, werden wir vielleicht immer weniger arbeiten müssen. Dann müssen wir uns überlegen, wie gestalten wir das Leben. Aber wie geht es der Szene? Was braucht die Szene? Wo siehst du eben auch so ein bisschen das Transformationspotenzial?
Ich glaube, in Rheinland-Pfalz haben wir gerade, was die Soziokultur und kulturelle Bildung angeht, eine sehr rührige Szene. Es gibt ganz viele unterschiedliche Player, von Jugendkunstschulen bis freischaffenden Künstlern zu den klassischen soziokulturellen Zentren. Also da haben wir wirklich die ganze Bandbreite vertreten. Und einen ganz wichtigen Player hast du eben auch schon genannt. Das ist die Servicestelle Kulturelle Bildung, die ja quasi auch für Vernetzung zuständig ist und auch ja die Szene zu Themen der kulturellen Bildung berät und unterstützend tätig ist und auch ganz rührig ist, neue Projekte auf die Beine zu stellen und zu finden. Und ein zweiter wichtiger Anlaufpunkt oder Ankerpunkt ist der Landesverband für Soziokultur und kulturelle Bildung. Der ist in Rheinland-Pfalz gewachsen und ich würde sagen, das ist so eine Art ja verschworene Gemeinschaft, ist zu viel gesagt, aber das ist ja, ein Verband mit einigen Mitgliedern, die sich gegenseitig unterstützen und da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind und wo auch gute Vernetzungsstrukturen schon aufgebaut sind.
Also ich weiß, dass eben viele tatsächlich, also wenn man mal so historisch so ein bisschen guckt, ne, wie das alles gewachsen ist, war ja so in den 80er Jahren, glaube ich, ist relativ viel auf den Weg gebracht worden. Und teilweise habe ich auch so mitgenommen, dass Akteure, das ist jetzt so, ne, in der Zeit habe ich studiert und so weiter. Also viele AkteurInnen sind, glaube ich, so auch in meinem Alter, ne? Und ich gehe jetzt auch langsam auf die Perspektive Rente zu. Und das ist schon, glaube ich, ne, du hast den Generationenwechsel angesprochen, das ist schon wichtig. Beobachtest du denn, also du hast eben schon genannt, das Publikum ist ein Thema, ne, die Frage, Müssen wir uns da neu ausrichten? Sind da schon die richtigen Programme am Start? Ne? Ist ja immer so PPP, Publikum, Programm und Personal und Partner natürlich noch weiter. Aber das sind ja die Dinge,
Das
die
sind auch wirklich die
wichtig
großen
sind.
Themen, die die Szene bewegt. Also, wie können wir es schaffen, uns selbst zu verjüngen, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wie können wir es schaffen, dass, weiß ich nicht, meine Jugendkunstschule, mein Verein auch irgendwie weitergeht? Ich glaube, manchmal fällt es auch schwer, abzugeben. Und auch an eine neue Generation zu übergeben, weil die vielleicht doch andere Schwerpunkte setzt, als man das selbst getan hätte. Ich glaube, gerade das Thema Diversität und Nachhaltigkeit, aber auch Digitalität sind Themen, die vielleicht der jüngeren Generation mehr am Herzen liegen als jetzt der älteren Generation. Ich glaube, da kommt es auch zu einigen Konflikten oder da könnte es zu einigen Konflikten kommen. Aber das ist auch nichts, was man nicht lösen könnte, wenn ein Wille, glaube ich, da ist und die Strukturen da sind, dass man das irgendwie leisten kann. Genau. Und der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hattest, war natürlich das Publikum. Und das finde ich enorm schwierig. Ich glaube, die Frage stellt sich auch einfach jeder. Wie erreicht man denn ein anderes Publikum? Na klar, muss man mit den neuen Zielgruppen irgendwie in den Kontakt kommen. Aber wie schafft man das? Also, wie erreiche ich die Leute, die ich nicht erreiche? Das ist ja, also, was ist das Küken, was ist das Ei so, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich, ich meine, ne, auch immer, wenn wir uns um diese Frage drehen, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, geht es immer darauf zurück, dass es einfach mehrere Schritte sind, dass es ein Prozess ist, dass das eben auch, wie du sagst, Transformation. Und da, ne, kann man wieder diese Kurven zuerst einmal geht es im Keller und alle sagen nein und halten an dem fest, was sie können, was sie auch erfolgreich gemacht haben über alle Jahre. Und es muss ja auch nicht zwingend so sein, dass man sagt, wir machen es jetzt alles anders, ne? Und es ist auch immer wieder, also das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, ist es tatsächlich so, dass das Publikum schwindet oder wie nimmst du das wahr? Es ist ja immer so gesagt worden, dass jetzt nach Corona das auch ganz schwer wieder zurückgewonnen werden konnte. Andere wiederum sagen, nee, nee, das ist wieder auf dem Niveau wie vor Corona.
Ja, ich glaube, das ist
Die
wirklich
einen sagen so,
schwierig.
die anderen
Genau,
sagen
die
so,
einen
ne?
sagen so, die anderen sagen so. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, weil ich glaube, das hat auch mit gesellschaftlichen Tendenzen zu tun. Also unsere Gesellschaft wird ja immer diverser und vielfältiger. Und ich glaube, da gibt es einfach nicht mehr so den großen Mainstream, den es vielleicht früher gab, weil auch einfach eine viel größere Angebotsvielfalt inzwischen da ist. Und dann erreicht man vielleicht nicht mehr die 5.000 Leute im Publikum, sondern nur noch die 500 oder die 50. Aber das sind die, denen es auch wirklich gefällt. Und das du merkst das bestimmt genauso wie ich. Also manchmal habe ich Abende, da würde ich am liebsten auf 3 Veranstaltungen gehen und weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und da wird es vielen so gehen. Und ja, ich
Ja,
glaube, das ist
das
echt
ist noch
schwer.
mal, ja, das ist ein anderes Thema, auch dieses, ne, es gibt immer mehr, es wird vielfältiger. Die andere Sache ist, das beklagen ja auch viele AkteurInnen, das höre ich immer wieder, ist alles dann am selben Termin, ne? Dass es so bestimmte Termine geben wird. Also klar, natürlich am Wochenende ist immer viel und in Sommerferien brauchst du jetzt auch nicht mit großartigen Sachen irgendwie zu kommen. Das sind so Überlegungen. Aber da ist natürlich, wenn du dann auf das Flächenland blickst, ne, gibt es bei euch weiße Flecken?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube,
Ja.
weiße Flecken gibt es schon. Also es gibt, glaube ich, bestimmte Regionen, in denen schon weniger Kultur passiert als in anderen, und wo man auch größere Anfahrtwege hat und wo es auch schwierig ist mit der Anfahrt. Ich erinnere mich an eine Anekdote, die in der Kulturentwicklungsplanung sehr häufig erzählt worden ist. Wir haben ja hier das obere Mittelrheintal und da wird die Region eben durch den Fluss geteilt. Und dann findet quasi eine Veranstaltung rechtsrheinisch statt. Es gibt aber keine Brücke, sondern man muss die Fähre nehmen. Und dann muss man die Veranstaltung früher verlassen, weil die letzte Fähre schon zurückgeht. Und das sind natürlich auch enorme Hinderungsgründe. Also dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich zu der Veranstaltung gehe, wenn ich eine Stunde früher wieder gehen muss, weil ich sonst nicht mehr zurückkomme.
Ja, und das ist nochmal, lass mich mit den Gedanken mal aufgreifen, weil wenn wir über Strukturen und um Förderstrukturen sprechen, ne, das finde ich ja ganz interessant, weil da kommen wir ja dann vielleicht auch zu der Frage, ne, mit wem, mit welchen Partnern, wie kann man das Ganze aufstellen. Da ist ja die Frage, wie sehr ist es eben auch entscheidend, dass man sich um sowas kümmert oder sagt ihr, nee, wisst ihr was, also wir gucken auf die Programme, wir gucken, dass eben wir da die Förderung machen, aber irgendwie, also für mich wäre jetzt logisch, man würde sagen, Mensch, lass uns doch mal das Problem mit der Fähre angucken, ja, oder eben, aber da ist wahrscheinlich, also das ist ja auch so oft, ne, wenn wir jetzt auch uns fragen, mit wem zusammen kann man was machen, so ein bisschen die Schwierigkeit, ne, dass man irgendwie da in seinem Zuständigkeitsbereich irgendwie drin sitzt und man kann sich nicht um alles kümmern.
Ich sage immer, man muss sich Verbündete oder Komplizen suchen und Allianzen schaffen. Aber in manchen Fällen ist das wirklich schwierig, weil jetzt gerade bei dem Beispiel, wo fängt man an? Schreibe ich als Veranstalter den Schifffahrtsbetreiber an und frage, ob die Öffnungszeiten oder die Fahrzeiten verlängern können. Die sind aber wahrscheinlich auch irgendwie gebunden. Ich weiß nicht, ob es ähnlich wie beim Flugverkehr vielleicht so eine Art Shutdown-Time gibt.
Darfst du nicht mehr mit der Fähre rüber?
Keine Ahnung. Also ich glaube, das zieht dann immer gleich so einen ganzen Rattenschwanz nach sich, dass es gar nicht so einfach ist, da an die Struktur noch dran zu kommen.
Ja, aber ich meine, ne, auch sage ich mal, aus meiner Kunstvermittlerpraxis weiß ich auch, wie wesentlich der Faktor Fahrtgeld und irgendwie Bus, ich meine, es gab es ja auch schon früher in den 60er Jahren, da wurden in Köln, als der Museumsdienst gegründet war, da haben die dann die Busse mit Schulklassen reingesetzt und haben die dann zum Museum gekarrt und so. Ne? Und es gibt es, glaube ich, ja auch heute wieder. Das sind auch Förderprogramme, ne, wo gesagt wird, wir gucken mal und letztendlich finde ich ja auch immer so Public-Private-Partnership-Sachen gar nicht so verkehrt, wenn dann irgendwie die Verkehrsbetriebe vor Ort dann auch sich da noch nett als Sponsor gerieren, why not, ne? Aber das ist wahrscheinlich schwierig, das alles im Blick zu haben, aber ich meine, das sind wesentliche Dinge. Wahrscheinlich ist eher da die Möglichkeit, auch Leute in die Lage zu versetzen, wie du jetzt sagst, ne, als Veranstalter, ihr seid ja nicht die Veranstalter. Und da fällt mir natürlich auch ein, dass es bei euch in Rheinland-Pfalz ja auch die Kulturberater gibt, die mit solchen Sachen auch vielleicht Anlaufstelle sein könnten, ne?
Definitiv. Also wir haben zwei Kulturberater, einmal im Süden und einmal im Norden von Rheinland-Pfalz. Das haben wir quasi so ein bisschen regional aufgeteilt. Die Schwerpunkte sind aber identisch. Also die Kulturschaffenden können sich quasi je nachdem, wo sie herkommen, an den zuständigen Berater bzw. die zuständige Beraterin wenden und die unterstützen bei allen Fragen rund um Förderung, rund um Organisationsentwicklung, um Vernetzung, wie man es schaffen kann, Synergien zu finden. Also die sind da super rührig, immer aktuell und wenn man Fragen hat, unbedingt an Bartel oder Sarah wenden.
Genau, Bartel Meyer und Sarah Piller, die am besten kann ich hier unten dann in den Shownotes hinterher das alles verlinken, weil das ist ja, ne, das ist eine Möglichkeit, die sind ja auch bei euch am Ministerium angedockt, also dass man sagt, ne, nicht in deinem Referat wird sich jetzt um alles gekümmert, sondern man guckt so, wer ist vielleicht, dann schiebt man ein Stöckchen weiter, ne, und da kann dann geguckt werden in diesem ja, vielleicht auch in dieser Gemengelage werden dann bestimmte Dinge angegangen, weil ich könnte mir zum Beispiel das Thema Mobilität super vorstellen, dass man da dann eben auch wirklich so Allianzen schmiedet mit den Kommunen oder den Gemeinden oder vielleicht eben auch wäre das was für so Start-ups und innovative Dinge, wenn es doch so ein wesentlicher Punkt ist, ne?
Das stimmt,
Aber
ja. Wobei
das.
einige Kommunen haben sich ja auch schon auf den Weg gemacht und solche Kooperationsverträge mit dem ÖPNV zum Beispiel abgeschlossen, dass das Konzertticket, Theaterticket dann auch gleichzeitig die Fahrkarte für Bus oder Bahn ist. Also da passiert auch
Ja.
einiges.
Also das ist eine wesentliche Sache. Die andere Sache ist natürlich, um auch noch mal wieder auf unser Thema der kulturellen Bildung oder auch der Soziokultur zurückzukommen, ist eben die Frage, mit wem kann man da zusammengehen, um eben auch da zu gucken, ja, in den Städten ist schon viel, ne? Da wird viel gemacht. Es gibt auch sicherlich Kunstschulen und vor allem, was mir ja so im Hinterkopf geblieben ist, sind die vielen Musikschulen, die es ja auch gibt in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist ja ein Musikland irgendwie, doch auch. Und so tolle Orte wie der Kunstpavillon in Burg Brohl, die eben auch wirklich im ländlichen Raum, die dann wiederum coole Companies anziehen und mit denen Sachen machen und so. Es ist total wichtig, solche Player zu haben, solche wirklich, es ist immer wieder, das komme ich auch oftmals zurück an den Punkt, dass es darum geht, gute Menschen zu haben,
Ja,
die irgendwie
absolut.
sich total engagieren, oder?
Absolut. Aber da sagst du eigentlich auch schon was ganz Wichtiges, nämlich auch die Öffnung, dass man sich auch Leute einlädt. Aber man lädt sich nicht nur Leute von außen ein, sondern man muss natürlich auch gucken, was ist denn in meiner eigenen Umgebung? Also wie kann ich auch die eigene Region einbinden? Und das passiert ja bei der Soziokultur quasi par excellence. Da gibt es ja wirklich, egal, die Öffnung zu Nachhaltigkeit, zur Diversität, zur kulturellen Bildung. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt und da muss man natürlich auch gucken, wie man aus dieser Ressource schöpfen kann.
Ja, also einfach, ich meine, da ist es sicherlich wichtig zu sagen, man muss erstmal auch genau wissen, ne, wer ist alles da und dann, also was jetzt auch nochmal zum Thema Förderung sicherlich eine Schwierigkeit ist, ist natürlich das eine, eine institutionelle Sicherheit herzustellen, zu sagen, ihr habt Planbarkeit, wir wissen, ihr seid da und dann ist halt irgendwie der Kuchen verteilt. Plus eben die Möglichkeit, man braucht ja Neues, ne? Wir müssen auch neue Initiativen hochkommen. Und wie ist da so eure Vorgehensweise oder also das erlebe ich als ein kleines bisschen auch ein Dilemma, ne? Gerade in dem Moment, wo man sagt, es gibt halt leider nicht so wahnsinnig viel Geld, dass wir alles im Blick haben, aber wie ist da dein Vorgehen oder was nimmst du da wahr?
Also ich glaube, in Rheinland-Pfalz haben wir viele Akteure, die sich fortlaufend bewerben. Also ich sag mal so, man kennt die Leute, für die man auch zuständig ist, und lernt sich auch im Laufe der Zeit kennen. Ich finde es ein bisschen schwierig noch zu beantworten, da ich jetzt ja quasi ganz frisch dabei bin und dadurch jetzt alle erst kennenlerne und für mich quasi jetzt alle erstmal neu sind. Aber natürlich, wenn man in die Planlisten guckt und sieht, okay, die kriegen jetzt das 5. Jahr in Folge die Förderung, was ja sicherlich gut ist, weil dadurch wird es ja auch verstetigt. Allerdings ist es für die Akteure, glaube ich, jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung. Man muss jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Man muss jedes Jahr bangen, kriege ich den Betrag, den ich quasi beantragt habe? Wird es eine kleinere Summe? Wird es am Ende abgelehnt? Kriege ich gar nichts? Also ich glaube, für die Akteure ist es immer noch eine größere Zitterpartie, als es vielleicht eigentlich ist, weil wir versuchen schon quasi alle zu
Niemanden
berücksichtigen,
dann jetzt
niemanden
plötzlich in ein
fallen zu
Loch zu
lassen.
schmeißen, ja.
Genau. Also da sind wir auch dran interessiert. Wir setzen ja Strukturen. Also wenn wir eine kontinuierliche Förderung haben, dann gewähren wir den Leuten ja auch, dass sie eben ihre Programme gestalten können und dass es irgendwie weitergeht. Und da haben wir ja auch selbst ein ganz großes Interesse dran. Wir wollen ja nicht, dass wir jemanden einmalig fördern und sagen, ja, jetzt habt ihr was Tolles auf die Beine gestellt, seht zu, wie es weitergeht. Also das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein. Ich sag immer, als Ministerium für die Förderung sollten wir pro-ermöglichend sein und gucken, wie wir quasi unsere Akteure da gut ja, vereinen oder gut berücksichtigen können.
Aber das ist natürlich das Szenario, das du beschreibst, ist für die, die schon da sind und die, die schon länger da sind. Und dann ist so die, man braucht Innovation, ne? Man braucht auch die Anreize zu sagen, irgendwie, ja, also das, ich meine, junge Menschen, die vielleicht sagen, wir gründen jetzt einen Kulturverein oder wir engagieren uns, das ist auch noch mal wieder so eine andere Situation.
Aber wie genau sehr ist das? Dafür sind ja eigentlich die Kulturberater super, weil ja, wenn wir quasi junge Leute haben, die sich orientieren müssen und gucken, wie es geht, genau da greifen die Kulturberater. Die gehen hin, erzählen denen, welche Förderprogramme es gibt, bringen die da quasi up to date, unterstützen die zum größten Teil auch dabei, wenn es wirklich eine Antragstellung gibt und dass da irgendwelche Schwierigkeiten sind. Also da wird wirklich niemand alleine gelassen. Da versuchen wir genau eben durch solche Stellen wie die Servicestelle Kulturelle Bildung, die Kulturberatung oder auch die Zuständige für Verbandsarbeit beim Verband für Soziokultur und kulturelle Bildung. Das sind wirklich für solche Sachen wertvolle Ansprechpartner, die da wirklich was bewegen und in Gang setzen.
Und wie erlebst du das? Kommt auch viel Neues nach? So, ist die junge Generation am Start? Sind die da? Weil das ist immer so ein bisschen auch was mir so auffällt, dass es gar nicht mehr so unbedingt auch im Lebens, ja, im Lebensbild der jungen Generationen drin ist, dieses so, wir starten jetzt was. Es gibt natürlich, es kommt immer auf die Orte drauf an, ne? Und die Möglichkeit, Orte zu haben, an denen auch was passieren kann, ne? Wahrscheinlich ist.
Es ist jetzt keine Flut oder keine Masse, die nachkommt, aber es sind doch auch nicht vereinzelt, sondern schon mehrfach wirklich gute Sachen, die jetzt auch ganz neu kommen und die sich neu aufstellen. Ich war zum Beispiel letzte Woche bei der Mitgliederversammlung vom Verband für Soziokultur und kulturelle Bildung und da wurden, ich glaube, 5 neue Mitglieder aufgenommen und 3 der Initiativen, Vereine, Einrichtungen, würde ich sagen, waren jetzt die Hauptköpfe so in meinem Alter. Also jetzt nicht die ganz junge Generation, aber auch nicht die alte Generation.
Du bist Mitte 30, ne? Das ist schon total jung aus meiner Sicht. Aber das, also das ist schon, weiß ich nicht, welche, wie heißt du generationsmäßig?
Millennials? Ich bin quasi der frühe Millennial und quasi das Ende von Generation. Was ist das, was vom Millennial kommt? X? Genau, ja, ich bin genauso diese Übergangszeit.
Ja. Ja, das ist ja auch immer so lustig, sich da eben, ich bin ja auch Boomer. Und ja, wenn man so Stereotypen anguckt, ne? Aber also das finde ich schon, kann man als junge Generation bezeichnen, ne? Also klar, wenn du noch im Studium bist oder so, da ist wahrscheinlich dann der Radius, dass du irgendwie in Uni-Kontexten oder da irgendwas startest und dann erst danach überlegst, ne?
Gerade so, ich sag mal, zwischen 30 und 40 ist doch eine ganz gute Masse, die nachkommt, wo wir, glaube ich, positiv in die Zukunft blicken können, dass da es auch weitergehen wird.
Ja, und eben für die sind dann vielleicht auch so Themen, die ja, Zukunftsthemen wie Digitalität, hast du schon gesagt, das ist ja, ihr seid damit aufgewachsen, ihr seid jetzt nicht direkt die Digital Natives, aber dann doch relativ nah dran. Und dann wird das ganz anders wahrscheinlich auch betrachtet.
Ja, wobei ich glaube
Nachhaltigkeit.
auch, wenn wir bei dem Thema Digitalität sind, ich glaube trotzdem, dass für meine Generation das Thema KI eine große Herausforderung ist, um sich da auch zu einzuordnen und ja, zurechtzurücken. Nutzt man es positiv? Ist es eine Gefahr? Also, das sind ja auch solche gesellschaftlichen Strömungen und Fragen, die man, glaube ich, mit sich selbst verhandeln muss, um sich irgendwie zu positionieren.
Ja, also ich meine, KI ist ja auch so ein kleines Spezialthema. Da haben wir ja auch schon einen Podcast dazu gemacht. Und Daniel, der gehört ja auch in diese Generation, hat da ja wahnsinnig viel Wissen auch. Und das, ja, das ist ganz wichtig auch da. Da kommen wir dann wieder natürlich zu der Schnittstelle, ne? Was braucht man? Wie muss man sich aufstellen, fortbilden? Was muss man an Wissen haben und vielleicht eben auch weitergeben? Das ist ja auch so unser Bestreben, gute Leute zu finden, die in
Aber
der
genau
Lage
das ist
sind.
ja bei Transformationsprozessen auch enorm wichtig
Ja.
oder bei einem Generationenwechsel, weil wenn die eine Generation geht und die nächste kommt und keine gute, organisierte, strukturierte Übergabe stattfindet, was passiert mit diesem enormen Wissensschatz? Also irgendwie muss man den ja anzapfen können. Also wenn es da Möglichkeiten gibt, dass quasi wirklich so ein begleiteter Generationenwechsel stattfindet, dass man die Ressource und die ganzen Informationen nutzen und für sich gewinnen kann und ganz viele Fragen stellen kann und dann in bestimmten Bereichen sich noch fort- und weiterbildet. Ich glaube, das ist einfach enorm wichtig und da wird es auch zukünftig hingehen müssen.
Ja, also ich sehe das ja auch so ein bisschen jetzt für die Generation der Boomer oder derjenigen, die gehen. Das ist ja das, was ich zum Beispiel für mich jetzt sehr wahrnehme, diese Situation, dass man eine lange Zeit Berufserfahrung hinter sich gebracht hat und dass das jetzt eben spannend ist zu sagen, was kann man weitergeben, was kann man eben, wie kann man das Wissen dann auch transportieren und in welchen Formaten. Und das hat eben dann zu der Gründung der Kubi Academy geführt, wo ich denke, es gibt noch so viel Luft nach oben auch an eben Möglichkeiten, sich fortzubilden. Natürlich, ne? Ist, klassische Seminare und natürlich Ausbildungen in den Unis und so. Da bin ich ja auch der Meinung, also im letzten Podcast habe ich auch mit der Katrin Schwarz darüber gesprochen, die ihren Studiengang wo in Karlsruhe, wo es um Kulturvermittlung geht, die den auf den Prüfstand legen, ja, und auch revisieren, wie machen wir es im Moment, ist das denn noch gut? Und das bringt mich eigentlich auch zu unserer letzten Frage, weil mich das so interessiert. Das ist eine schwierige Frage, ne, weil irgendwie da jetzt keine, sage ich mal, so tolle Instrumente dahinter stehen, aber mich interessiert eben immer die Frage der Wirkung, ja, was wirkt, was funktioniert wirklich richtig gut und auch, ne, du hast eben schon gesagt, also es gibt eben auch natürlich dann immer wieder die Akteure, die schon so oft eingereicht haben, ne, und ihr versucht da eben auch zumindest das Kriterium einer Kontinuität ist ja durchaus legitim, aber guckt ihr auch auf Dinge so nach dem Motto, funktioniert gut, funktioniert nicht so gut?
Ja, definitiv. Wir machen das auf zweierlei Ebene. Also gerade auch, wenn neue Sachen dazukommen oder wenn wir gucken, wenn sich jemand Neues bewirbt, versuche ich alle Informationen dazu zu kriegen, die ich kriegen kann und auch ganz viel über den Austausch. Also ich versuche ganz viel zu kommunizieren, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber auch mit meinen KollegInnen an der Arbeit zu kommunizieren, weil die freie Szene ist ja auch so vielfältig. Wenn da ein Antrag in der Strukturförderung kommt, der, weiß ich nicht, im Bereich freie Theater oder Musik zu ordnen ist, dann will ich da am Ende nicht alleine drüber entscheiden, weil ich habe ja Expertinnen quasi um mich herum, die mir da auch Input geben können. Und das versuche ich natürlich auch zu nutzen. Aber ich glaube, das zielt nicht so richtig auf die Wirkung ab. Die Wirkung ist schwierig natürlich zu eruieren. Ich glaube nämlich nach Publikumszahlen oder so, wie man es vielleicht klassisch machen würde, oder auf die Einnahmen kann man gar nicht richtig gehen, weil gerade wenn wir sagen, wir wollen niedrigschwellige Angebote machen und uns öffnen, wird ja zum Großteil auch auf Einnahmen verzichtet. Und eben, wenn wir sagen, die Gesellschaft wird so divers, dass die Veranstaltungen natürlich auch immer diverser und vielfältiger werden und das Publikum dadurch kleiner, dann können wir auch mit Messzahlen quasi das nicht mehr erfassen.
Das ist
Also
keine Kennzahl dann, die Größe, ne, die
genau.
Reichweite.
Richtig. Und ich glaube, da würde es vielleicht am Ende auch drum gehen, dass man Publikumsbefragungen durchführen muss, um zu gucken, gefällt das noch ein? Was kann man anders machen? Und das Ganze kann man natürlich dann auch wieder auf unsere Ebene zurückbringen. Auch wir müssen unsere Programme evaluieren. Also da wäre ich ein ganz großer Fan von. Und auch zum Beispiel bei dem Programm Zukunft durch Kultur werden wir das dieses Jahr machen. Angedacht war, dass das Programm nach 3 Jahren, das wäre jetzt im Dezember, evaluiert wird. Und wir haben jetzt aber überlegt, dass wir das Ganze schon auf den Sommer vorziehen, damit wenn es mit dem Programm weitergeht, wir eben auch die Vollzugshinweise entsprechend anpassen können und gucken können, wie können noch mehr Akteure positiv davon profitieren, was sind die Schwierigkeiten bei dem Programm. Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen einen Fragenkatalog vorbereiten, den wir dann an alle die schicken werden, die aktuell über das Programm gefördert werden, dass die uns da quasi auch mal eine Rückmeldung geben, damit wir selbst reflektieren können.
Ja, das ist super. Es ist so wichtig, aber wie du das beschreibst, es sind mehrere Schritte notwendig und es ist echt auch zeitaufwendig, ne? Und ich erlebe das ja oft so, dass es immer um Output, Output, Output geht und das muss klappen und natürlich Förderbescheide und tralala und alles sichten und dann eben gucken, verteilen und so. Das sind ja ganz, ganz entscheidende Aufgaben. Aber diese Frage der Evaluation, was bringt denn wirklich was und vielleicht eben auch, um aufzudecken, Mensch, hier an der Stelle, ja, da fehlt irgendwas ganz Entscheidendes und das, was du sagst, ja, dass eben die AkteurInnen selber und natürlich die ganzen drumherum, deine Referatskollegen, die dann, sei es jetzt um sich um die Kunst, bildende Kunst kümmern oder Theater und so weiter, die haben ja ein enormes, tiefes Wissen, ja, was du würdest ja wahrscheinlich scheitern, wenn du jetzt überall rumreisen würdest. Ich meine, wahrscheinlich je länger du den Job machen wirst, desto mehr wirst du auch von allem mitnehmen. Aber das ist doch, die Ressource ist so toll, die Leute zu fragen, zu sagen, wo seht ihr was? Also das muss eben auch wahrscheinlich in Austauschrunden und Möglichkeiten, dass man da irgendwie dranbleibt, hergestellt werden. Und eine Befragung ist sicherlich eine super Sache. Also man muss auch das wahrscheinlich dann noch mal reflektieren und die Zeit für
Und das Ganze
Reflexion sich zu
auswerten,
nehmen.
richtig. Und dann muss es natürlich auch irgendwie umgesetzt werden. Also wenn da wirklich was rauskommt, wo Schwierigkeiten sind, muss man ja auch gucken, was kann man, welche Schraube muss geändert werden, damit es im nächsten Zahnrad irgendwie wieder besser zusammenläuft. Aber ich glaube, das sind Schritte, die einfach notwendig sind, wenn man irgendwie eine positive, langfristige, nachhaltige Transformation erzeugen möchte. Und wie gesagt, ich finde immer den Austausch enorm wichtig. Und das haben wir jetzt aber auch erkannt und auch über die Kulturentwicklungsplanung. Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung ist enorm wichtig. Also, und das versuchen wir auch. Also wir haben jetzt Netzwerktreffen, die wir für zum Beispiel die einzelnen Programme machen, damit sich die Akteure auch untereinander austauschen können, damit nicht nur die Kommunikation über uns erfolgt, sondern die auch von ihrem Wissen voneinander profitieren können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um Wirkung zu erzeugen.
Ja, und nicht zuletzt, wenn du dann auch in den Runden hier bei uns mit dabei bist, das gibt ja auch wieder wahrscheinlich neue Leute, die dann, die du kennenlernen kannst. Es gibt ja auch so ein paar Überschneidungen da, dann auch zumindest was die Gebiete angeht. Und da sind wir auch wirklich, das ist auch eine unserer wesentlichen Dinge, die wir mit der Plattform einfach vorantreiben wollen. Und jetzt genug Werbung gemacht für die Kubi Academy. Aber zum Schluss mache ich ja immer gerne noch mal so einen kleinen Pulsschlag sozusagen in die Runde. Was gibt es im Moment? Was sollte man sich angucken? Ich fange mal einfach an, damit du vielleicht noch mal überlegen kannst, was du gerne beisteuern würdest. Das verlinken wir dann auch in den Shownotes. Aber es ist immer wichtig zu gucken, was gibt es an Publikationen vielleicht, die wir in diesem Kontext jetzt empfehlen. Und da ist mir eine Publikation untergekommen, wo ich dachte, ach komm, das ist doch genau jetzt auch für Rheinland-Pfalz vielleicht spannend. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar ist das herausgegeben von Nina Kolleck und Luise diese Fischer, das ist auch als Open Resource, also OER, Open Education Resource vorhanden. Und die Publikation heißt Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Transfer, Co-Konstruktion. Ja, schicke ich dir, brauchst oder kannst dir jetzt so nochmal, ist letztes Jahr erschienen und geht auch um eben einerseits die Interaktion zwischen Wissenschaft und Praxis auch. Also einerseits eben, was hat die Wissenschaft da beizusteuern, aber was ja immer wieder das Entscheidende ist, the proof of the concept is the, oder the proof of the pudding is the eating, habe ich irgendwo mal gehört. Und das fand ich ganz spannend. Und dann möchte ich noch eine Netzwerktagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung hier mal ins Rennen werfen, die im September, am 10. und 11. September in Köln stattfindet. Da habe ich einen kleinen Standortvorteil. Aber da habe ich auch gedacht, das klingt ganz spannend. Da steckt auch Kubi Online mit dahinter. Das verlinke ich auch. Aber du hast ja vielleicht auch Veranstaltungshinweise, die
ja, aus deiner Sicht... tatsächlich. Ad hoc was eingefallen. Und zwar haben wir das Veranstaltungsformat der Hoffnungsmaschine, das du ja auch am Anfang schon genannt hast. Da kam dann der Cliffhanger, jetzt kommt die Auflösung. Ja. Die Veranstaltungsreihe Hoffnungsmaschine ist ein Format, das sich auch aus der Kulturentwicklungsplanung Rheinland-Pfalz entwickelt hat. Und das ist eine Kooperation aus dem Kulturministerium und dem Landtag Rheinland-Pfalz. Und zwar zwischen dem Kulturstaatssekretär Professor Dr. Jürgen Hardegg und dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering, die sich quasi prominente VordenkerInnen einladen, um mit denen darüber zu sprechen, wie der gesellschaftliche Wandel positiv beeinflusst werden kann. Und da findet jetzt die vierte Hoffnungsmaschine statt. Also die Hoffnungsmaschine wird zum vierten Mal angeworfen. Und dieses Mal mit Vanessa Isabel Reinmann-Weiß, also die Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.
Und so schließt sich eben, der Kreis.
Genau, nach den Potenzialen für oder von kultureller Bildung für die Gesellschaft gucken. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Veranstaltung am 27. Juni im Plenarsaal des Landtags.
Also aber auch Einladung. Gott sei Dank auch online. Ne?
Auch online, genau. Man kann also die Veranstaltung auch im Livestream verfolgen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich den einen oder anderen vor Ort sehen würde. Daher also live, online, gerne zuschalten und vorbeikommen. Das können wir sicherlich auch verlinken.
Absolut, die verlinke ich und vielleicht noch einen kleine Anekdote zur Hoffnungsmaschine, wo wir dann auch wiederum sehr schön zusammenkommen, die ja von den von mir so sehr geschätzten Erdmöbeln, ein Song ist das, der sozusagen die Idee für die Hoffnungsmaschine für diese Veranstaltung gegeben hat und bei dem Videodreh zu dem Video zu diesem Song war ich sogar mit dabei. Also wunderbar, die Hoffnungsmaschine und wenn dir sonst noch was einfallen sollte.
Doch, wir würden tatsächlich noch zwei Dinge einfallen.
Ja,
das erste
bitte.
Ist ein bisschen rückwärts gewandt, aber ich glaube trotzdem lohnenswert. Letzten Monat hat in Frankfurt am Main die UNIC, die Konferenz für kulturelle Bildung, stattgefunden, was dieses Mal ein Workshop-Format war. Aber da konnte man den Opener oder man kann den Opener auch immer noch online nachverfolgen und die Impulsvorträge sich angucken. Ich glaube, das ist auch sehr lohnenswert. Da ging es nämlich auch um Ressourcen und Netzwerke, also auch natürlich unser Thema. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache, wie man so schön sagt. In Rheinland-Pfalz findet dieses Jahr erstmals eine Landeskulturkonferenz statt. Wenn wir beim Thema Vernetzung sind, also enorm wichtig natürlich, dass wir alle Akteure zusammenbringen wollen. Und die wird in Kooperation mit der Stadt Worms in Worms stattfinden zum Thema Green Culture. Also auch hier ein Transformationsprozess, der noch in Gang gesetzt werden muss.
Super, Worms ist natürlich auch wieder jetzt familiäre Bande, die von Heils stammen ja aus Worms. Wunderbar. Und der David Meyer ist da vor Ort, der, glaube ich, auch sehr das Thema Nachhaltigkeit vorantreibt. Das verlinken wir auch, ne?
Genau, am 2. Oktober,
Ansprechpartner.
falls ich das eben noch nicht gesagt habe. Also auch gerne als Save the Date in Ihren
Also das
Kalender
habe ich mir
eintragen.
auf jeden Fall auch schon aufnotiert. Und wir sind ja auch dran. Also falls das jetzt hier jemand hört oder du jemanden weißt, der oder die sich mit dem Thema vielleicht für einen Selbstlernkurs Produktion interessiert, weil das, glaube ich, ist eines der Zukunftsthemen, die wir auch für die Kubi Academy dringend brauchen. Und Nachhaltigkeit und kulturelle Bildung und Soziokultur, das ist, da wird auch ein großer Schuh draus. Also immer her damit, wenn jemand da Leute weiß, wo wir mal vorsprechen können oder du jemanden hast im Blick. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir Leute zugeschoben kriegen, die möglicherweise als CreatorInnen für unsere Kubi Academy in Frage kommen.
Das war dann quasi auch noch mal ein Aufruf in eigener Sache.
Ja, genau, die eigene Sache, genau. Dazu dient das ja mit diesem Podcast auch, aber es sollte vor allem auch dazu dienen, dass man Themen mal ein bisschen in einer ausreichenden Länge auch bespricht. Wir haben, glaube ich, viele Themen angestoßen heute, die auch noch mal gezeigt haben. Ich bin sehr dankbar, dass du da bereit dazu warst, auch aus deiner Praxis was zu erzählen und uns
Ich habe mich
daran
auch sehr über
teilhaben zu
die
lassen.
Anfrage gefreut und war hier
Ja.
gerne heute Gast.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Tamina. Und ja, wir sehen uns.
Richtig. Bis bald.
Das war der Kulturpuls-Podcast mit Tamina Müller vom rheinland-pfälzischen Kulturministerium. Wir haben über die kulturelle Bildung und die Förderung von kultureller Bildung gesprochen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dazu noch Fragen, Anregungen oder sonstige Dinge gerne kommentiert und uns auf allen möglichen Kanälen folgt, bei Instagram, bei LinkedIn. Und wir tun alle Dinge, die wir besprochen haben, in die Shownotes. Bis wir uns wieder hören, bleibt wissbegierig und inspiriert.